Ja, eine Hoffnung, die wirklich trägt. Ich glaube, das ist das, was jeder Mensch in irgendeiner Form braucht. Ich habe vor kurzem einen Bericht von einem Arzt gehört, der eigentlich in den USA lebt und da tätig ist, aber gleichzeitig seinen Urlaub immer wieder dazu verwendet hat, in Indien den wirklich Unterprivilegierten, ja, den Ärmsten, medizinische Versorgung zu bieten. Und er hat eine mega spannende Beobachtung gemacht. Und zwar, dass diese armen Leute in Indien, ja, mit all ihren Krankheiten, mit ihrer fehlenden Hygiene, mit ihren schlechten Heilungsaussichten, ja, mit bitterer Armut, dass diese Leute viel, viel hoffnungsvoller auf ihre, ja, Genesung, auf ihre Situation geschaut haben, als seine Patienten in den USA, wo sie alles hatten, beste Krankenhäuser, beste Aussichten, beste finanzielle Versorgung, bestes Essen. Und ich habe mich gefragt, woher kommt das? Warum ist das so? Und ich glaube, einer der Gründe ist, dass unsere westliche säkulare Kultur, die Kultur, in der wir auch leben, ein Problem hat mit Leid. Jede Kultur auf dieser Welt hat irgendwie ein Mittel, Leid Bedeutung zu geben. Ich meine, das hebt das Leid nicht auf, das hebt die Schmerzen nicht auf, aber es macht zumindest die Erfahrung erträglicher. Aber in unserer westlichen, säkularen Kultur fehlt das einfach komplett. Wenn unsere Existenz Zufall ist, dann haben wir keine Bedeutung, dann hat auch unser Leid keine Bedeutung. Und das ist das, was uns immer und immer wieder erzählt wird. Und sinnloser Schmerz ist das, was mit am schwersten zu verarbeiten ist. Darum verzweifeln Menschen, wenn sie krank werden, wenn etwas in ihrem Leben schiefläuft, wenn es nicht nach Plan geht. Und unsere Kultur bietet keine Erklärung, die in irgendeiner Weise tröstlich wäre. Aber im Gegensatz dazu, wie wir es auch gerade schon gesungen haben, bietet der Glaube an Jesus Christus eine lebendige Hoffnung. Großartige Wahrheiten, die helfen, mit Leid, Schmerz und mit Verlust umzugehen. Und die Kraft dieser Wahrheiten, die sehen wir am klarsten im Leben unserer verfolgten Geschwister, wovon wir auch gerade schon ein bisschen was gehört haben. Wir sehen das am klarsten am Zeugnis der verfolgten Kirche. Und an diese Geschwister wollen wir heute denken. Es ist absolut unfassbar, was Menschen an anderen Orten auf diesem Planeten für ihren Glauben an Jesus Christus alles ertragen müssen, was sie aushalten müssen. Sie werden aus ihren Familien ausgeschlossen, sie verlieren ihre Arbeit, sie müssen aus ihren Häusern fliehen, werden misshandelt und verlieren teilweise sogar ihr Leben. Und das alles, das ist keine neue Entwicklung. Das ist nicht erst eine Erfahrung der Moderne. Denn Christen haben schon immer durch die letzten Jahrtausende für ihren Glauben gelitten, für ihren Glauben Schmerzen getragen. Und sie waren schon immer in der Lage, dieses Leid auf besondere Weise zu tragen. Und darum wollen wir uns heute in der Apostelgeschichte die letzten Minuten des ersten christlichen Märtyrers anschauen. Und davon lesen wir in Apostelgeschichte 7. Apostelgeschichte 7, ab Vers 51. Ich lese Apostelgeschichte 7 ab Vers 51. Und da, das ist, was wir hier lesen, ist die Antwort von Stephanus auf die Anklage des Hohen Rates. Er hält eine lange Rede vor dem Hohen Rat, dem obersten Gericht der Juden. Und das ist der Abschluss, der Höhepunkt von dieser Rede. Und er sagt, starrköpfig seid ihr. Im Herzen seid ihr wie die Menschen, die Gott nicht kennen und taub für die Wahrheit. Könnt ihr es nicht endlich aufhören, euch dem Heiligen Geist zu widersetzen? Eure Vorfahren taten es und ihr macht es genauso. Nennt mir nur einen einzigen Propheten, den eure Vorfahren nicht verfolgt haben. Sie gingen sogar so weit, diejenigen umzubringen, die das Kommen des Gerechten prophezeiten, den ihr nur verraten und ermordet habt. Ihr habt Gottes Gesetz mit Absicht missachtet, obwohl ihr es doch durch die Hand von Engeln empfangen habt. Die Anschuldigungen, die Stephanus gegen sie erhob, versetzten die führenden Männer des jüdischen Volkes in maßlose Wut. Doch Stephanus, vom Heiligen Geist erfüllt, blickte unverwandt zum Himmel hinauf, wo er die Herrlichkeit Gottes sah. Und er sah Jesus auf dem Ehrenplatz zur Rechten Gottes stehen. Er sagte zu ihnen: Schaut doch, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn auf dem Ehrenplatz zur Rechten Gottes stehen. Da hielten sie sich die Ohren zu, sie schrien mit lauter Stimme und stürzten sich auf ihn. Sie schleppten ihn hinaus vor die Stadt und steinigten ihn. Die amtlichen Zeugen der Hinrichtung zogen ihre Mäntel aus und legten sie zu den Füßen eines jungen Mannes namens Saulus nieder. Und während sie ihn steinigten, betete Stephanus: Herr, nimm meinen Geist auf. Und kniend rief er: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Mit diesen Worten starb er. Und das ist das Wort des lebendigen Gottes. Wir wollen uns heute drei Punkte aus diesem Text anschauen, die uns einiges zu dem Umgang mit Leid und mit Verfolgung lehren können. Erstens wollen wir uns anschauen, was Stephanus' Anstoß ist. Zweitens wollen wir uns anschauen, wie Stephanus mit seinem Leid umgeht. Und drittens wollen wir Stephanus' Vermächtnis betrachten. Sein Anstoß, sein Umgang mit Leid und sein Vermächtnis. Nun, wie kann es so weit kommen? Wie kann es so weit kommen, dass ein wütender Mob von Aristokraten einen jungen Mann, einen gewöhnlichen jungen Mann ohne ordentlichen Prozess auf offener Straße steinigt? Nun, Stephanus, er war einer der Diakone, einer der ersten Diakone der Jerusalemer Urgemeinde. Und er ist die Art von Typ, die du unbedingt in deiner Gemeinde haben willst. Er kümmert sich um die Witwen, er verändert das Leben von Menschen und er erzählt überall von Jesus. Er ist ein absoluter Macher und viele Leute werden auf ihn aufmerksam. Und er ist so stark in seiner Verkündigung von Jesus, dass niemand ihn widerlegen kann. Niemand hat ihm irgendwas entgegenzusetzen. Und das passt einigen aus dem jüdischen Volk überhaupt nicht. Ja, sie fangen an, Lügen über Stephanus zu erzählen und sie wiegeln eine ganze Menge an Leuten auf und schließlich packt ihn ein wütender Mob und schleppt ihn vor den Hohen Rat, wo über ihn Gericht gehalten wird. Es hat mich so erinnert an ein Video, das wir bei der Mitarbeiterkonferenz der FEG gesehen haben, wo ich mit Matthias Anfang der Woche war. Und da wurden einige Männer in Indien von einem wütenden Mob nackt durch die Straßen geschleift, ja, sie waren verprügelt worden, einfach nur, weil sie Christen waren. Sie wurden gezwungen, vor irgendwelchen Götzen auf die Knie zu fallen. Es war super schwer anzuschauen. Ja, so ähnlich stelle ich mir die Szene hier vor. Aber was sind die Anschuldigungen? Was hat Stephanus so Schreckliches getan, dass sie die Fackeln und Missgabeln auspacken? Und die falschen Zeugen haben behauptet, ja, dieser Mann, er lästert, er redet abfällig über das Gesetz von Mose. Er verachtet unsere Traditionen, er verachtet unseren Glauben. Er verachtet das, was uns wirklich hoch und heilig ist. Und er landet vor dem Hohen Rat und in Apostelgeschichte 7, Vers 1 fragt ihn der hohe Priester: Herr Stephanus, ist das so? Verhält sich das so? Stimmen diese Anschuldigungen, die gegen dich vorgebracht werden? Und das ganze Kapitel 7 ist dann eine große Verteidigung. Und diese Verteidigung, das ist ein ganz schönes Brett. Das haut wirklich um. Es ist eine Meisterleistung an Logik und Erzählung. Und es ist eine der längsten Reden im NT überhaupt. Leider zu lang, um sie hier jetzt komplett zu lesen. Aber Stephanus ergibt einen Abriss der ganzen Geschichte von Israel. Er erzählt von Abraham, von Josef und davon, wie Mose Israel aus Ägypten befreit hat. Aber was er in der ganzen Erzählung immer wieder klar macht, ist, dass das Volk Israel Gott immer und immer wieder ungehorsam war. Und in den Versen 51 bis 53 bringt er dann seine ganze Ansprache auf den Punkt. Er sagt: Im Herzen seid ihr wie die Menschen, die Gott nicht kennen, und ihr seid taub für die Wahrheit. Könnt ihr nicht endlich aufhören, euch dem Heiligen Geist zu widersetzen? Eure Vorfahren taten es und ihr macht es genauso. Nennt mir nur einen einzigen Propheten, den eure Vorfahren nicht verfolgt haben. Sie gingen sogar so weit, diejenigen umzubringen, die das Kommen des Gerechten prophezeiten, den ihr nun verraten und ermordet habt. Und hier kommt der Hauptpunkt: Ihr habt Gottes Gesetz mit Absicht missachtet, obwohl ihr es doch von Engeln erhalten hattet. Was macht Stephanus? Er dreht den Spieß einfach um. Sie werfen ihm vor, Stephanus, du hältst dich doch nicht ans Gesetz von Mose, du lässt den Abfall vom Gesetz. Stephanus Antwort, nein, ihr. Ihr und eure Väter habt euch nie an das Gesetz gehalten. Und ich beweise es euch aus der Tora selber. Aus dem Buch, von dem ihr selber glaubt, dass es von Gott kommt. Ich meine, das ist absolut genial. Und ihr habt nicht nur das Gesetz nicht gehalten, ihr habt sogar die Botschafter Gottes umgebracht, die er geschickt hatte. Eure Vorfahren haben die Botschafter, die Propheten ermordet und ihr habt es jetzt genauso mit dem Messias gemacht. Ihr habt das mit dem Gerechten getan. Nun, wer ist dieser Gerechte? Wer ist der Gerechte? Es ist Jesus, es ist Jesus Christus. Es ist Jesus, der von der Generation von Stephanus verraten und ermordet wurde. Und damit passen sie perfekt zu ihren Vorfahren. Die Vorfahren töten die Propheten, die Kinder töten den Messias. Und beide widerstehen dem Geist Gottes. Die Frage ist, warum nennt Stephanus Jesus hier den Gerechten? Warum gerade diese Bezeichnung? Warum nicht irgendeine andere? Und der Gerechte ist derjenige, der das Gesetz erfüllt, der genau nach dem Gesetz handelt, der genau das tut, was richtig ist. Und Jesus ist derjenige, der absolut gerecht war, der ein perfektes Leben gelebt hat, der von seinen eigenen Landsleuten verraten, verleugnet und hingerichtet wurde, der erlebt hat, was es heißt, verachtet zu werden, was es heißt, verfolgt zu werden. Herr Jesus selbst, der Gerechte, er weiß, was das heißt. Er weiß, was es heißt, zu leiden. Und Tim Keller, er weist jetzt auf Folgendes hin. Er sagt, jeder Retter von Josef über Mose, die Stephanus auch hier alle erwähnt hat, die retten das Volk, obwohl sie gelitten haben. Herr Josef, er wird von seinen Brüdern in die Sklaverei verkauft. Er verbringt Jahre unschuldig im Gefängnis. Und Mose, er muss Hals über Kopf aus seiner Heimat fliehen, in ein fremdes Land und verbringt 40 Jahre im Exil in der Wüste. Ja, obwohl sie solche schrecklichen Herausforderungen, solche großen Steine in ihrem Wegen erlebt haben, werden sie von Gott gebraucht, um das Volk zu erlösen. Bei Jesus Christus, er wird zum Retter gerade durch sein Leiden, durch seine Verfolgung, durch seinen Tod. In Jesus ist Gott selber in den absoluten Abgrund, in die tiefste Finsternis hineingekommen. Er hat tiefste Dunkelheit erlebt. Er ist für Sünden gestorben, nicht für seine eigenen Sünden, sondern für unsere. Und deswegen rettet er gerade durch seinen Tod, gerade durch sein Leiden. Und darum dürfen auch unsere Glaubensgeschwister in schwerster Verfolgung wissen, dass sie in ihrem tiefsten Schmerz niemals alleine sind. Darum dürfen auch wir das wissen. Ja, wir haben einen gekreuzigten und einen auferstandenen Gott, der mitten in die tiefsten Abgründe menschlicher Existenz hineingekommen ist. Ich glaube, wir verkennen immer wieder, was das für eine großartige Botschaft ist, was das für eine mächtige Botschaft ist. Dass Gott selber in den Schmerz der Welt hineingekommen ist. Dass er sich absolut identifiziert hat. Dass er nicht fern geblieben ist. Und dass ihm auch unser Schmerz nicht fremd ist. Uns ist das vielleicht häufig nicht so bewusst, aber Stephanus war das sehr, sehr bewusst. Und das sehen wir an seinem Umgang mit seinem Leid. Dann sind wir beim zweiten Punkt. Nun, wie geht Stephanus mit seinem Leiden um? Wie reagiert er auf Verfolgung? Dieser Mann, er ist unglaublich kühn, er ist unglaublich mutig. Dieser Mann hat Mumm in seinen Knochen, das ist unvorstellbar. Ich meine, er steht da vor diesem wütenden Mob, der ihm am liebsten direkt gelyncht hätte, und er sagt ihnen ganz klar, was Sache ist. Hey, ihr seid genauso ignorant gegenüber Gottes Willen wie eure Vorfahren. Es ist ein bisschen so, wie wenn du einem aufgebrachten Mob von Fußball-Ultras sagen würdest, dass ihr Verein der absolut letzte Dreck ist. Und das Ergebnis wäre wohl auch ähnlich. Ich meine, das ist eine Ansage. Im Angesicht des Todes steht dieser Mann da, ohne jegliche Spur von Angst und Schwäche. Und dabei ist er unglaublich stark, aber nicht hartherzig. Da ist kein Zorn, keine Bitterkeit gegenüber denen, die ihn anklagen und töten wollen. Er hat einen unglaublichen Frieden. Apostelgeschichte 6, Vers 15 heißt es, sein Gesicht sah aus wie das eines Engels. Und das ändert sich auch nicht nach seiner Rede, als er weiß, hey, ich bin erledigt, die bringen mich um. Ja, die knirschen schon vor Zorn mit den Zähnen, heißt im Urtext. Und noch während sie ihn zu Tode steinigen, betet Stephanus für seine Mörder um Vergebung. Vers 59. Während sie ihn steinigten, betete Stephanus, Herr, nimm meinen Geist auf. Und kniend rief er, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Mit diesen Worten starb er. Da ist keine Spur von Hass, Kraft, Friede und Liebe. So reagiert Stephanus im Angesicht des Todes. Und damit stirbt er wie Jesus selber. Zu Unrecht ermordet, mit einem Gebet für seine Feinde auf den Lippen. Wie konnte er das? Wie konnte er Ungerechtigkeit, Schmerz, Verfolgung und sogar dem Tod auf diese Weise ins Auge sehen? Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass er eine Vision von was Größerem hatte. Vers 55 lesen wir, er aber voll Heiligen Geistes blickte zum Himmel hinauf und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Für Stephanus öffnet sich der Himmel und er sieht den Thronsaal Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Er sieht den Ort, wo ultimative Entscheidungen getroffen werden. Den Ort, wo jeder Mensch irgendwann mal stehen wird. Den Ort, wo ultimativ über richtig und über falsch entschieden wird. Der Thronsaal ist in Zeiten von Monarchie auch der Ort, wo Recht gesprochen wird. Der Gerichtssaal, die kannten noch keine Gewaltenteilung. Alles unter einem Dach. Jetzt leben wir aber in einer Zeit, wo viele sagen, hey, dieser Thronsaal, der ist leer. Den gibt's gar nicht. Das ist vielleicht eine nette Vision, irgendein Wahn, den Stephanus hier gesehen hat. Aber gibt's sowas wirklich? Ich bin mir sicher, dass auch in diesem Raum Leute sitzen, die zweifeln, ob es wirklich einen himmlischen Gerichtssaal gibt, ob es wirklich Gottes Thronsaal irgendwo gibt. Aber lasst uns mal eine Sekunde die Implikationen bedenken, was es bedeutet, wenn dieser Thronsaal wirklich leer wäre, wenn er nicht existiert. Und wenn es diesen Ort nicht gibt, hey, dann ist alles relativ. Wenn nach diesem Leben nichts mehr kommt, ist es völlig egal, ob du ein schreckliches Leben führst oder das Beste. Ob du liebst oder hasst oder ob du aufbaust oder zerstörst. Mit dem Tod wäre dann alles vorbei. Und nach zwei Generationen erinnert sich niemand mehr an dich. All deine Leiden, all deine Freuden wären absolut bedeutungslos. Und all das schreckliche Unrecht auf dieser Welt, was wir alle sehen, ja, was wir häufig gar nicht fassen können, das wird niemals in Ordnung gebracht. Es wird niemals Gerechtigkeit herrschen. All unsere Wünsche nach Gerechtigkeit, nach einem Happy End, wären absoluter Wunschtraum, niemals zu erfüllen. Wenn dieser Thronsaal leer ist, wenn es ihn nicht gibt, dann hat weder dein Leben noch dein Leiden irgendeine Bedeutung. Dann bist du und ich ein kosmischer Unfall in einem kalten Universum. Und dann bleibt nur noch Verzweiflung. Aber auch wenn es diesen himmlischen Thronsaal gibt, wenn das, was Stephanus gesehen hat, wirklich real ist, welche Hoffnung haben wir, in diesem Gericht zu bestehen? Selbst wenn wir einfach nur nach den Standards beurteilt werden, die wir uns selber setzen, nach den Erwartungen, die wir an uns und an andere haben, Hey, wie wird das Urteil ausfallen? Ich will ein Beispiel geben. 2023 hatten sich Klimakleber der Last Generation in Deutschland auf einer Bundesstraße festgeklebt. Und sie wurden dafür dann angeklagt und sollten vor einem Amtsgericht erscheinen. Die Herrschaften konnten aber nicht erscheinen. Warum? Nun, sie waren im Urlaub in Thailand. Leute, die für das Klima eine Anzeige in Kauf nehmen, die von anderen Einsatz fürs Klima erwarten, fliegen nach Thailand in den Urlaub. Ich meine, das klingt absolut absurd, ja? Aber ich glaube, wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann wissen wir, dass niemand wirklich nach seinen eigenen moralischen Ansprüchen lebt. Auch wir Christen sind an vielen Punkten in unserem Leben leider einfach Heuchler. Wir erwarten Dinge von anderen, die wir selber nicht einhalten. Und das sind ja nur unsere eigenen Standards. Welche Hoffnung hätten wir jemals, den Standards von Gottes Gericht, von Gottes Thronsaal gerecht zu werden? Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum Menschen die Vorstellung von einem himmlischen Gericht ablehnen. Sie sehen, dass sie dem niemals gerecht werden könnten. Also leben sie besser lieber in stiller Verzweiflung, in stiller Verzweiflung der Sinnlosigkeit. Aber wenn dieser Gerichtssaal nicht existiert, dann bleibt nur noch Verzweiflung. Aber wenn er existiert, bleibt uns auch nur Verzweiflung. Also was ist die Botschaft? Pure Hoffnungslosigkeit? Nun, nicht, wenn wir darauf achten, was Stephanus gesehen hat. Denn im Thronsaal sieht er nicht nur Gott und seine Herrlichkeit, nein, neben Gott, auf der rechten Seite, steht Jesus Christus. Und das ist der einzige Ort in der Bibel, wo gesagt wird, dass Jesus zur Rechten Gottes steht. Sonst sitzt er auf dem Thron. Ein Bild dafür, dass er seinen Platz von Herrschaft, von Herrlichkeit eingenommen hat. Aber hier steht Jesus neben Gott. Und warum steht man in dem Gerichtssaal? Nur wenn man was zu sagen hat. Der Anwalt, er steht auf, er macht sein Plädoyer und dabei sitzt er nicht einfach entspannt, lümmelt irgendwie in seinem Stuhl. Nein, er steht, er verteidigt seinen Mandanten. Jesus, er ist unser Anwalt. Er ist derjenige, der als Fürsprecher für uns bei Gott eintritt. Da haben wir so viele Stellen dafür, wunderschön. Römer 8, 34. Wer wollte es wagen, sie zu verurteilen? Keiner, denn Jesus Christus ist für sie gestorben, ja mehr noch. Er ist vom Tod auferweckt worden und hat seinen Platz an Gottes rechter Seite eingenommen. Dort tritt er jetzt vor Gott für uns ein. Während Stephanus von einem irdischen Gericht zum Tode verurteilt wird, wird er vom himmlischen Gericht mit offenen Armen empfangen. Die Welt ist gegen Stephanus aufgestanden, um ihm zu sagen, du bist ein Narr, du bist ein Idiot. Dein Leben ist verschwendet. Aber Jesus steht im selben Moment auf und er sagt, hey, sie nennen dich einen Ketzer. Aber ich heiße dich zu Hause willkommen. Mich hält nichts auf meinem Platz. Und so kann Stephanus seinen Mördern ins Gesicht schauen, seinen Tod in ihren Augen sehen und sich nicht darum scheren. Er kann standhaft bleiben, er kann vergeben, er kann sogar für seine Mörder beten. Weil er weiß, dass Jesus selber Anteil nimmt. Weil er weiß, dass Jesus selber nichts an seinem Platz hält. Herr Stephanus wusste, dass Jesus seinen Schmerz versteht, dass er ihn mitfühlt. Nur das gilt nicht nur für Stephanus, das gilt auch für uns und unsere Geschwister in Verfolgung. Als der auferstandene Jesus dem Christenverfolger Saul von Tarsus begegnet, was fragt er ihn? Er fragt ihn, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Ja, nicht, warum verfolgst du meine Jünger, warum verfolgst du meine Gemeinde? Nein, warum verfolgst du mich? Sehen wir, Jesus, er identifiziert sich vollkommen mit seiner Gemeinde. Und darum kann er nicht unbeteiligt sitzen bleiben, wenn seine Nachfolger leiden. Es ist, als würde er selber verfolgt. Lieben, die allermeisten von uns haben keine Ahnung, was Verfolgung wirklich bedeutet. Wir erleben vielleicht Benachteiligungen, vielleicht macht man sich hier und da bei uns lustig. Aber wir haben keine richtige Ahnung, was es heißt, verfolgt zu werden. Aber bei der Mitarbeiterkonferenz hat jemand einen ganz entscheidenden Punkt genannt. Er sagte, hey, wir sollten die Welt nicht einteilen in die verfolgte Gemeinde und die nicht verfolgte. Das ist das grundfalsch. Es gibt nur eine Gemeinde von Jesus. Und wenn ein Teil verfolgt wird, dann werden alle verfolgt. Wir haben gerade gehört, was allein schon unsere Geschwister in Mosambik erleiden müssen, was sie erleben müssen. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Und so gesehen leben wir alle als Gemeinde Jesu, erleben wir Verfolgung. Und wir alle erleben Leid in irgendeiner Form. Und ich weiß, dass es auch in dieser Gemeinde gibt, die viele gibt, die Schreckliches zu tragen haben, die schwere Lasten tragen. Und viele tun das wirklich vorbildlich. Und das ist ein mega großes Zeugnis. Wenn wir diesem Leid begegnen wollen, wie Stephanus, müssen wir sehen, was er gesehen hat. Wir müssen Jesus sehen, der größeres Leid, größere Verfolgung erduldet hat als irgendwer sonst. Und der jetzt als unser Fürsprecher bei Gott eintritt. Ja, damit steht Gottes Urteil über uns fest. Und es lautet, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, egal was irgendwelche menschlichen Gerichte sagen, egal was deine Familie sagt, egal was deine Freundesgruppe sagt, egal was die Leute auf deiner Arbeit sagen. Gott, wenn er uns anschaut, sieht er in gewisser Weise nicht mehr uns, sondern seinen Sohn, den Fürsprecher. Und Stephanus weiß das nicht nur irgendwo in seinem Kopf. Für ihn wird das existenziell real. Es wird der Gedanke, der sein Leben und auch sein Sterben bestimmt. Und dadurch verändert er die Welt. Damit sind wir beim letzten Punkt, Stephanus Vermächtnis. Wir können uns jetzt fragen, ist es das wirklich wert? Ja, dieses Opfer. Ein junger, vielversprechender, begabter Mann verliert sein Leben. Aber schauen wir uns an, was das Ergebnis ist. In Apostelgeschichte 8, Vers 1 lesen wir davon, wie Verfolgung ausbricht. Ja, davor war die ganze Gemeinde noch recht entspannt unterwegs. Sie hatten ein gutes Ansehen. Ja, Kumbaya, alles wunderbar. Aber mit dieser Ermordung von Stephanus beginnt eine ganze Welle von Verfolgung. Und dadurch verbreitet sich das Evangelium in der ganzen Umgebung, weil die Leute fliehen aus Jerusalem. Jesus hatte den Aposteln gesagt, schaut mal, meine Botschaft ist für die ganze Welt. Nicht nur für Jerusalem, ja, geht raus nach Samarien, geht in die ganze Welt und verteilt die Botschaft. Was haben die Apostel gemacht? Sie haben einfach nicht gehorcht, sie waren einfach alle in Jerusalem geblieben. Aber durch diese Verfolgung fängt die Botschaft an, sich auszubreiten. Aber es gibt noch einen viel wichtigeren Punkt. Tim Keller stellt hier folgende Frage. Wenn wir uns mal dieses Kapitel 7 anschauen, das ist eine sehr detaillierte Darstellung von Stephanus' Rede. Woher wissen wir den Wortlaut? Ja, wo haben wir den Wortlaut einer ellenlangen Predigt? Woher wissen wir, was Stephanus hier gesagt hat? Ja, nur ein Augenzeuge kann das so wiedergeben, was sich hier abgespielt hat. Und Lukas, der Autor der Apostelgeschichte, sagt sogar so zu Beginn seines Evangeliums, ich habe Augenzeugen befragt, ich habe Leute befragt, die dabei waren. Nun, wer ist der Augenzeuge hier? Vers 58 lesen wir von ihm. Es ist Saulus, ein junger, fanatischer, hochbegabter Pharisäer, der später unter dem Namen Paulus weltbekannt werden sollte. Und der Autor der Apostelgeschichte, Lukas, er ist später ein enger Mitarbeiter von Paulus gewesen. Das heißt, diese Rede, die Paulus hier so genau wiedergeben konnte, die muss einen unglaublichen Effekt auf ihn als jungen Mann gehabt haben. Ja, wie ein Stachel, der ihn immer wieder gestochen hat, während er noch die Gemeinde verfolgt. Ich glaube, es kann ihn nicht losgelassen haben, wie dieser Mann Stephanus mit einem Gesicht wie ein Engel gestorben ist. Und Paulus selber, er hat die Welt komplett verändert. Er ist wohl der einflussreichste Mensch in der Geschichte dieses Planeten nach Jesus. Denn niemand hat die Geschichte von Europa und der ganzen Welt so geprägt wie Paulus durch seine Briefe, durch seine Verkündigung. Und er selbst, er ist extrem getroffen von der Rede von Stephanus. So weit, dass wir alle Kerninhalte von Stephanus' Theologie auch in Paulus' Theologie wiederfinden. Alles, was er hier sagt, findet sich so eins zu eins bei Paulus wieder. Und damit hat Stephanus die Welt verändert. Und die Auswirkungen davon spüren wir noch heute, 2000 Jahre später. Und damit ist er nicht der Einzige. Der Kirchenvater Tertullian, er schreibt im 2. Jahrhundert, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Warum? Weil die Art, wie Christen sterben, die Welt beeindruckt. Und genau das ist passiert. Minucius Felix, ein römischer Gelehrter, er schreibt etwa zur gleichen Zeit über die Christen, wie friedlich sie sterben, wie tapfer sie leiden. Ihre Zuversicht beschämt uns, die wir Götter fürchten, die nicht helfen. Der Soziologe Rodney Stark, er spricht in seinem Buch The Rise of Christianity, der Aufstieg des Christentums, über Gründe für die Ausbreitung des Christentums in den ersten 3 Jahrhunderten, als die Christen schwerer Verfolgung im Römischen Reich ausgesetzt waren. Und als einen der größten Punkte, als einen der wichtigsten Punkte, nennt er das öffentliche Zeugnis von Märtyrern. Sie haben nicht gekämpft, sie gingen freiwillig und waren sogar am Ende bereit, für ihre Verfolger zu beten. Und das machte einen unglaublichen Eindruck auf ihr Umfeld. Und Ähnliches passiert auch heute noch. Im Iran zum Beispiel. Da stehen Christen unter enormem Druck von Seiten der Regierung. Ein Glaube an Jesus Christus kann mit dem Tod bestraft werden. Aber trotzdem wächst die Anzahl der Jesus-Nachfolger. Viele Iraner treten zum Glauben über, noch während staatliche Unterdrückung immer weiter zunimmt. Und selbst eine säkulare, unabhängige Studie geht inzwischen von mindestens 750.000 Christen im Iran aus. Das ist unglaublich. Die Kraft der Leidenden, sie verändert die Welt. Und das schon seit 2000 Jahren. Stephanus konnte so leben und sterben, weil er gesehen hat, wie Jesus selber in sein Leid hineinkommt. Er konnte Leid und Schmerzen ins Gesicht sehen, wie ein Engel. Dadurch hat er die Welt verändert. Die Christen im Römischen Reich konnten so leben und sterben, weil sie Jesus als ihren Fürsprecher gesehen haben. Dadurch haben sie das Römische Reich radikal transformiert. Unsere Geschwister im Mittleren Osten, in Asien, in Afrika können so leben und sterben, weil ihnen Jesus wertvoller ist als alles andere. Und dadurch verändern sie ihre Kontinente. Ich frage mich immer wieder, wie unsere Geschwister in Verfolgung das wirklich ertragen können, wie sie festhalten können am Glauben, trotz all dieser Opfer. Und ich frage mich, ob ich das jemals könnte. Und ich muss sagen, ich sehe mich absolut nicht in der Lage dazu. Ich habe viel zu verlieren, zu viele Nebenschauplätze in meinem Leben. Ich weiß es nicht, wie es gehen kann. Und dabei sind das auch nur ganz normale Menschen. Menschen wie du und ich, die in außergewöhnliche Situationen, in schmerzhafte Situationen hineingeworfen werden. Wir haben am Anfang die Frage aufgeworfen, warum unsere Kultur so schlecht mit Schmerz und Leid umgehen kann. Und ich glaube, der Hauptgrund ist folgender. Wenn der Sinn meines Lebens in Selbstverwirklichung, in einem angenehmen Dasein liegt, dann macht Leiden und Verfolgung alles zunichte. Dann verliere ich alles, wenn ich krank werde oder wenn ich meine Arbeitsstelle verliere oder wenn einfach auch das Alter anfängt, seinen Tribut zu fordern und nicht mehr alles so läuft wie früher. Wenn das ist, was mir Erfüllung gibt, dann kann ich nur zerbrechen, dann kann ich nur bitter werden. Aber unsere Geschwister, sie können damit umgehen, weil sie durch den Heiligen Geist erkannt haben, wo ihr wirklicher Schatz liegt. Was wirklich trägt im Leben, was wirklich real ist. Ja, sie sehen, dass Jesus für sie ist, dass er mit ihnen leidet. Und das gibt ihnen unglaubliche Kraft. Sie sehen Jesus als ihren Fürsprecher beim Vater und können daher sicher sein, dass Gott sie ewig liebt. Und das gibt wirklich übernatürlichen Frieden, der in keiner Weise an äußere Umstände gebunden ist. Das ist ein Friede, den dir niemand nehmen kann. Nicht mein Versagen, nicht meine Krankheit, nicht das Alter, nicht der fehlende Partner, nicht mein schrecklicher Chef oder die zu geringe Rente. Ja, nicht mal der Tod. Ja, wenn ich erkenne, dass die Liebe Gottes, die er mir in Jesus gezeigt hat, größer ist als alles andere, weil sie unvergänglicher, unverlierbarer ist als alles andere, dann kann ich einen Frieden erleben wie den von Stephanus, der mit einem Gesicht wie ein Engel stirbt und dabei noch betet: Herr, rechne ihnen diese Sünden nicht an. Gott, vergib ihnen. Und das ist ein Friede, der die Welt verändert. Ich will noch zum Abschluss beten. Jesus, ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass du dich vollkommen identifizierst mit deinem Volk, mit deiner Gemeinde. Dass wir wissen dürfen, dass du unsere Geschwister, die in schwersten Situationen, in größten Herausforderungen sind, dass du sie nicht vergessen hast. Ja, dass du aufstehst, dass dich nichts an deinem Platz hält, dass du sie siehst und dass du für sie eintrittst und dass wir auch unsere Gebete für sie gehört werden. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, Schmerzen und Leid so zu begegnen wie Stephanus, dass wir erleben dürfen, was es heißt, einen Fürsprecher zu haben, einen Gott zu haben, der uns liebt, eine Hoffnung zu haben, die niemals zerbricht und einen Frieden, der die Welt verändert. Gott, bitte lass das in unserem Leben und hier in der Gemeinde Realität annehmen. Ja, du siehst, wie viele Punkte in unserem Leben uns drohen, diesen Frieden zu rauben, wie sehr wir uns hängen an verschiedene Dinge, die uns einfach am Ende kaputt machen. Gott, bitte mach uns frei und lass uns erleben, was wahrer Friede bedeutet. Amen.